Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Hallihallo und herzlich willkommen bei Episode 118 des literarischen Salons. Hier in Berlin ist Christian Raabe am Start und Karin ist garantiert in Frankfurt, oder?
Howdy, ihr Lieben. Ich wollte mal Howdy sagen.
Ja, so war schön.
Gesagt. Howdy.
Oh, ja, also ich bin auch da. Noch mal. Oh, als hätte ich es geplant.
Als hättest du es geplant.
Mir ist gerade was untergefallen. Aber und weil wir gerade über eben diesen Ausspruch gesprochen haben, kam er mir dann auch direkt über die Lippen. Insofern, haben wir
kein
ja dann schon mal
geplant,
geliefert.
Genau. Mann, ist es zu fassen, es ist März, Leute. März.
Mama. Ja,
also das ist, wir sind irgendwie schon mitten, also eher am Ende des ersten Quartals. Ja. Ich und Zahlen schon wieder.
Wir haben eben schon über Zahlen gesprochen, wobei das ist ein Thema für eine spätere Folge.
Ja,
wir sind hier wieder sehr zeitreisetechnisch unterwegs heute.
Ja, wir wollen aber niemanden mehr verwirren als unbedingt nötig. Nein, aber es ist März und das heißt, bevor ich es vergesse, mein Kalender.
Oh.
Ich muss ja das Kalendermotto. Ja, mein schlechter Kartenkalender hat für den März folgendes wunderbares Motto. Und ich finde, das sollte sich jeder mal so vor den Latz knallen. Lebe jeden Morgen, als wäre es ein neuer Tag.
Jo, Mensch.
Da ist eigentlich nichts wirklich dagegen zu sagen.
Ja.
Ne?
Genau, so machen wir das. Das ist etwas, was ich mir sogar fürs neue Jahr vornehmen könnte und nicht hinten runterkippe.
Ja, hinten runterkippen ist sowieso immer ganz schlecht.
Oder hinten überkippen, aber dazu müsste man wahrscheinlich vorher was getrunken haben. Wobei mir gerade einfällt, dass ich nichts hier am Start habe, da müssen wir heute ein bisschen schneller machen, damit ich nicht zwischendurch austrockne.
Ja, das können wir nicht riskieren. Ich habe, ich bin so ein bisschen leicht erkältet, aber ich bin gedopt mit Gelo Revoice und ich hoffe, die Stimme hält.
Ja, wir hatten gestern wieder Probe. Wir sind ja wieder in der glücklichen Lage, dass unser Gospel-Projekt nach langen Corona-Jahren jetzt endlich wieder am Laufen ist. Das ist immer so 12 Wochen, also die ersten 12 Wochen in einem neuen Jahr gibt es einmal pro Woche eine Probe und danach haben wir dann Auftritt und ach, das ist jetzt schon so geil. Ich habe gestern also wirklich ständig nur Gänsehaut gehabt, weil wir haben dann nun auch das Glück, dass also einer der Leute ist ein Vocal Coach und der andere ist halt auch Komponist und der hat eben tatsächlich für uns dann direkt ein Gospel oder naja, also so etwas komponiert auf jeden Fall. Und da bin ich auch richtig gespannt, wie das zum Schluss werden wird. Wir haben, also die Proben sind immer bloß so Versatzstücke, immer so einzelne Sachen, die dann eben immer wieder mal wiederholt werden. Und dadurch prägt sich das auch ganz gut ein. Und wenn du das dann das erste Mal zusammensetzt, dann kommt so ein Boah-Effekt irgendwie. Mhm. Da freue ich mich schon drauf.
Wird es davon eine Videoaufzeichnung geben oder sowas?
Ich denke mal, das wird es. Also zumindest war es das letzte Mal so. Da ist dann tatsächlich auch, also könnte man sogar bei YouTube bewundern. Aber die waren auch schon schön. Da waren mal ein paar Leute mehr. Aber diesmal denke ich mal auch, das wird richtig cool. Also I keep you informed sozusagen.
Ja, sehr gut. Und wenn es dann was zu sehen gibt, dann keepen wir auch unsere Zuhörerschaft informt und machen dann mal irgendwie in einer der nächsten Folgen dann einen kleinen Link in die Shownotes rein, damit wir Christian mit seiner glockenhellen Stimme singen hören können.
Ja, es könnte sogar passieren.
Was hast du denn für eine Stimmlage?
Tenor.
Hoher Tenor oder ein tiefer Tenor? Oder ein tenoriger Tenor?
Also sagen wir mal so, wenn ich versuche, mit dem Sopran mitzusingen, klappt das leidlich. Man würde mir aber, wenn ich das alleine tue, würde man es merken.
Okay.
Also es ist sicherlich kein wirklicher Countertenor oder so, aber ich komme schon relativ hoch.
Ja, sehr gut. Also ich bin gespannt. Ich harre der Dinge und schauen wir mal, was ihr dann so uns auf die Ohren blasen werdet.
Doch, also ich freue mich schon so richtig drauf. Das ist dann Ende April, also insofern, ihr werdet noch ein wenig ausharren müssen.
Ja, das schaffen wir.
Genau. Vorfreude, vielleicht kann ich dann sogar mal was einspielen.
Ja,
das
oder
könnte
du
ich dann
ein
vielleicht sogar.
Du könntest
ja, Mensch, ich könnte vielleicht sogar. Das habe ich jetzt nicht hier, oder? Habe ich das doch hier? Ach nee, das kriege ich jetzt nicht hin. Aber nein. Vielleicht in einer der nächsten Dings kann ich mal was von der Probe einspielen. Ach nee.
Ja.
Ihr müsst so lange warten, bis es draußen ist.
Wie auch immer. Was genau. Ist, also ich meine, also bei dir sind ja dann, also du singst im Moment. Wie sieht's an der Schreibfront aus?
Teil 3 wächst und gedeiht. Ich schaffe es zwar nicht jeden Tag, aber wenn ich dann schreibe, dann ist es üblicherweise so, dass ich das von Papyrus angezeigte Tagessoll meistens so verdopple. Und dann ist das schon in Ordnung. Also ich meine, noch ist das Tagessoll, weil ich mir jetzt den 1.7. als quasi Abgabetermin fürs Lektorat notiert habe, ist das natürlich auch noch ein bisschen
entspannt.
Was hin. Dementsprechend ist der Wordcount da noch nicht so viel. Es sind vielleicht so 700 und ich schreibe dann 1.400 oder so.
Okay. Ja, also ich bin ja im Moment oder vielmehr, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, werde ich auf einen 4000er Wordcount sein und im Moment bin ich auf einem 3000er Wordcount, aber nur also es ist, aber das läuft. Ich an dem aktuellen Projekt, das mich aber wirklich, also das ist echt, das ist Hardcore. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Also ich habe da ja immer ganz wenig Filter, wenn ich schreibe, da ich ja immer nicht weiß, was passiert, erwischt es mich dann halt kalt. Ja? Also in die eine oder in die andere Richtung. Und was habe ich jetzt bei dieser Geschichte hier schon Tränen gelassen? Das ist und habe dann festgestellt, dass ich eine wirkliche so eine total messy Crier bin, also dass mir nicht irgendwie so wirklich so malerisch, so weißt du, wie man das so kennt, dass dann irgendwie so hübsch einem dann die einzelnen Tränen über die Wangen laufen. Nein, die spritzen von innen die Brille und dann sehe ich auch nichts mehr. Ja. Und ich meine, von dem Nasenschnodder will ich jetzt gar nicht anfangen, aber.
Richtig. So sieht es nämlich aus. Ja, das geht mir auch immer wieder so. Seht ihr, Leute, was wir alles aushalten für euch.
Ja, voll. Also das ist
hoffentlich
geht es
euch dann
wirklich
auch so beim Lesen.
Ja, das hoffe ich auch. Oder, naja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich den Leuten wünschen soll, weil es ist doch, aber also ich meine, wer da nicht weint, dann der hat kein Herz. Also das, ja, aber alle Kirkby-Fans, entspannt euch, es ist keine Kirkby-Geschichte. Da muss man auch manchmal ein bisschen weinen, aber nicht sehr. Also bei Kirkby muss man nicht viel weinen.
Nein.
Also da muss man eher ein bisschen lachen. Lachen kann man da gelegentlich, glaube ich, auch, aber also, man braucht Taschentücher, ich sag's jetzt schon. Ja.
Ich bin gespannt.
Ja, ich auch. Und ansonsten hat der Hund irgendwie gerade so eine komische, weiß es nicht, ist es mal wieder eine Pubertätsphase, obwohl der ja eigentlich jetzt über 2 ist und eigentlich angeblich ein erwachsener, fertiger Hund sein soll, aber vielleicht sind es Frühlingsgefühle. Ich meine,
Das könnte natürlich sein, etwas verfrühte Frühlingsgefühle.
Ja, das ist ja auch schon wieder recht warm hier. Und der läuft aber wirklich, der läuft breitbeinig rum wie John Wayne und also wirklich so nach dem Motto, seht ihr alle meine dicken Glocken? Hier, guckt hin. Echt, so ist der drauf. Ich so einen totalen Schulhof-Proller habe ich da an der Leine. Das ist echt
unglaublich.
Und der ist so laut, dass wirklich jetzt inzwischen mein Tinnitus einen Tinnitus hat. Das ist alles
scheiße. Ja.
Kann nur hoffen, dass er jetzt, also im Moment liegt er neben mir und schläft und ich hoffe, es bleibt jetzt bei der Aufnahme, weil sonst.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ja. Oh Mann.
Und wie gesagt, also ich wollte jetzt hätte ich eigentlich eine super Überleitung auf den Lippen, aber wir haben ja noch andere Sachen, über die wir sprechen müssen. Ich mache die Überleitung dann nachher, wenn wir soweit sind.
Bis okay, wenn du dir das so lange merken kannst.
Ja, wahrscheinlich nicht. Aber dann ist auch egal, weil es ist auch ein bisschen zotig, die Überleitung. Also och, ist auch nicht schlimm.
Passt doch.
Naja, nee, wir haben schon lange nicht mehr so richtig ernsthaft über
Star Trek gesprochen. Nein.
Ja, das auch. Stimmt. Okay, hast du da Gesprächsbedarf akut?
Nee, ich hatte dir ja letztens schon off the record erzählt, dass ich mich jetzt tatsächlich, nachdem ich mir Enterprise, ja, also diese Prequel-Serie ja nun wirklich bis zum Schluss angeguckt habe, jetzt dann die Original Series zwar übersprungen, aber wirklich bei Next Generation Folge 1 angefangen habe. Mhm. Und es ist teilweise auch schon so ein bisschen cringe, oder? Da merkt man mal so richtig die 80er. Oh, ja. Vor allen Dingen auch so das, nicht nur das Weltbild, sondern eben auch das Frauenbild und so ist ja da doch noch sehr, ja.
Ja, aber es ist immer noch besser als in der Original Series. Das war ja dann noch 60er Jahre.
Richtig, deswegen, genau. Aber ich bin gespannt, bin jetzt inzwischen bei der zweiten Staffel angekommen und freue mich.
Es wird dann immer besser.
Ja, natürlich, weiß ich ja auch. Ja. Ja. Immerhin haben sie jetzt schon Guinan mit an Bord.
Ja,
gut, wir wollten jetzt nicht in die Star Trek-Richtung abdriften. Du hast gesagt, wir haben schon lange nicht mehr und dann habe ich dich unterbrochen, wie immer.
Wie immer. Über Bücher gesprochen, also nicht über die Bücher, die wir schreiben, darüber haben wir ja schon in letzter Zeit recht ausführlich gesprochen. Und das werden wir auch gleich wieder tun, was eine weitere hübsche Überleitung wäre. Eine hübsche Überleitung, nicht eine Zotik. Aber egal, soweit sind wir immer noch nicht, sondern über Bücher, die wir lesen.
Na,
oder
sowas.
Hören oder
da
sowas.
Hätte ich doch mal was vorbereitet.
Ist nicht wahr.
Das Current Read Update. Einblicke in Leseerlebnisse von Schreibenden.
Jo, dann hau mal raus am besten.
Ja, also ich, ehrlich gesagt habe ich zwei Sachen, also zwei Aha. Hörbücher, aber eine Sache, die ist wahrscheinlich besonders schräg, wenn man mich ein bisschen kennt. Mhm. Ich habe ja mehrfach hier so ein bisschen über meine generelle Fantasy-Sperre schon berichtet, die sich aber insbesondere auf Drachen ausdehnt. So. Also wenn irgendwo ein Drache dabei ist, bin ich ja schon raus. Also Drache, naja, und es gibt ja aber im Moment diese Hype-Bücher von Rebecca Yarros, die dann irgendwie, wie heißt das, Fourth Wing, glaube ich, so das erste, wo dann irgendwie überall dann über diese, und das sind ja Ziegelsteine, diese Hardcover-Ausgaben, da kannst du ja wirklich jemanden erschlagen damit, das sind irgendwie 700 Seiten oder 800, und aber sieht natürlich spektakulär aus mit dem Farbschnitt, aber also erstens mal viel zu lang. Ja, ich meine, meine Aufmerksamkeitsspanne ist ja praktisch non-existent. Dann Drachen und Fantasy. Also und dann auch noch ein Hype-Buch. Ja? Also so viele No-Gos. Also ich habe da also immer irgendwie so gönnerhaft abgewunken, wenn irgendjemand damit angefangen hat. Und dann habe ich kürzlich eine Podcast-Folge gehört von tatsächlich einem meiner absoluten Lieblings-Literatur-Podcasts, nämlich Eat, Read, Sleep vom NDR. Ich habe es schon einmal erwähnt.
Ja.
Und die hatten dann in ihrer Bestseller-Challenge, weil die müssten dann wirklich in jeder Folge, also losen sie immer einen Bestseller für die nächste Folge aus und die müssen sie dann immer gemeinsam lesen und dann drüber reden. Und da hatten sie dann hier Fourth Wing, Flammen geküsst von Rebecca Yarros gezogen und waren also schon beide panisch, ja. Als es passiert ist. Und ich habe nur gedacht, oh geil, ich bin gespannt, was das für ein Verriss wird. Und es stellte sich heraus, dass sie, die beiden Moderatoren fanden dieses Buch gut. Oh. Und und weißt du, auch beide irgendwie so ähnlich wie ich, ja, Fantasy muss nicht so sein und Drachensperre und dieses, also wo ich genau wusste, okay, das ist alles so 100% meine Linie und jetzt finden sie alle beide dieses Buch gut. Und dann dachte ich mir, also vielleicht muss ich jetzt auch mal wieder an dem einen oder anderen Vorurteil arbeiten und habe es mir als Hörbuch besorgt.
Okay.
Allerdings muss ich gestehen, dass ich jetzt hier, es ist in meiner Abspielliste, aber ich habe noch nicht reingehört. Okay. Deswegen ist eigentlich albern ein Current Read Update.
Doch, das bedeutet ja irgendwie, ich bin auf Minute null.
Ich bin auf Minute null und ich hab's aber eben in der Pipeline an Nummer eins. Und sobald ich jetzt irgendwie mit meinen Millionen Podcasts durch bin, werde ich dann mir mal diese Drachenklamotte da reinziehen. Und dann werde ich berichten. Ich bin wirklich wahnsinnig gespannt.
Na dann, keep me informed.
Ja, will do. Hast du ähnliche cringe-worthy Sache am Start oder hast du was?
Ich wollte eigentlich, aber jetzt hast du es schon getan, eben von deiner Fantasy-Sperre sprechen, weil die würde bei diesem Buch möglicherweise auch anschlagen oder so, weil es ist letztendlich auch Fantasy, aber es ist Low Fantasy und ohne Drachen. Okay. Also zumindest noch.
Was ist jetzt Low Fantasy? Ich kenne ja nur High Fantasy und irgendwie Urban Fantasy oder sowas.
Also. Und deswegen dachte ich mir auch, das wäre die ideale Gelegenheit, um hier mal den Klugscheißer zu machen.
Ja.
Also,
wieso
letztendlich
selten? Praktisch nie. Genau. Kopf ist noch nie vorgekommen, Christian.
Naja, also tatsächlich ist das ein Buch, was mir mal von Uli Rams, dem Schöpfer von Papyrus, mal auf einer Buchmesse, als wir da irgendwo zusammen im Restaurant saßen und über Dinge und Sachen gesprochen haben, und da hat er dieses Buch erwähnt. Und dann bin ich gleich, weil ich irgendwie so im Modus war, hingegangen und habe mir dieses Ding gekauft und hatte es seitdem auf dem Reader und habe es halt nicht beachtet. Und jetzt habe ich es mir dann letztens mal vorgenommen. Und was soll ich sagen? Ich bin jetzt bei Band 2. Weil der macht wirklich alles richtig. Und jetzt nochmal in Medias Res zum Thema Low Fantasy. Mhm. Also High Fantasy hast du ja im Prinzip so dieses typische Sword and Sorcery. Also da gibt's Drachen, da gibt es Magie ohne Ende und Elfen und Zwerge und hast du nicht gesehen. Und eben es gibt dann immer irgendwelche mythischen Quests und tralala. Alles schick und schön, also so diese typische Sache von irgendeinem, also so mit diesen typischen Tropes, dass du dann so die Prophezeiung oder was auch immer irgendwie so hast und erfüllt werden muss und so. Low Fantasy ist tatsächlich so das Schmuddelkind im Vergleich zu High Fantasy. Also es spielt definitiv auch in einer komplett anderen Welt. Und die Protagonisten sind aber da alle eher so ein bisschen shady. Ja, das sind irgendwie, da hast du dann also so eine Truppe von übelsten Söldnern und auf der anderen Seite irgendein total verwöhntes Aristokratensöhnchen, was eigentlich also nur von sich selbst überzeugt ist, und dann hast du irgendeinen, der von sich behauptet, ein uralter Magier zu sein, und man glaubt es ihm irgendwie nicht, und alle haben irgendwie so ihre eigene Agenda, und die meisten können auch irgendwie nicht miteinander, aber sie müssen miteinander, weil ja, also es da eben schwierige Sachen gibt, die was mit Politik zu tun haben, die was mit irgendwelchen alten Hinterlassenschaften anderer fieser Magier zu tun haben und so. Und der Typ hat es, obwohl das ganze erste Buch eigentlich mehr oder weniger die Vorgeschichte zu dem ist, was jetzt im zweiten Buch hoffentlich so richtig losgeht, schafft er das über, ich weiß jetzt nicht, wie viele Seiten werden das gewesen sein, ich habe es ja als E-Book gelesen, aber ich würde es jetzt mal so für, na bestimmt 500 Seiten, schafft er das also wirklich erstens einen so richtig auf gute, richtige Art und Weise Einblick in die in die einzelnen Personen zu geben, dass du dich mit jedem und jeder da irgendwie identifizieren kannst. Auch die Welt an sich total interessant zu machen, ohne irgendwie zu schwafeln. Und jetzt natürlich zum Schluss da auch so die Daumenschrauben in der ganzen Thematik so anzusetzen, dass man sich am Ende sagt, okay, ich wollte es ja eigentlich bloß mal ausprobieren, ob das was für mich ist, aber ich glaube, das ist was für mich. Und deswegen habe ich natürlich direkt den zweiten Teil gekauft. Und ich habe ja immer noch nicht gesagt, um welches Buch genau es sich handelt.
Genau, wenn es mal wieder länger dauert. Wieder.
Hast du einen Snickers gegessen währenddessen?
Nix da.
Ja, nee, also dieses Buch heißt The Blade Itself und ist von Joe Abercrombie geschrieben. Ich habe es auf Englisch gelesen, ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt, es wird es garantiert auf Deutsch geben, ist auch schon ein bisschen was älter und der zweite Teil davon heißt Before They Are Hanged. Da merkst du also dann auf jeden Fall schon mal, dass das alles so ein bisschen dreckig ist. Also so du riechst es förmlich, wenn du das liest, dass es da stinkt und dass es da also wirklich Licht und Schatten sehr nah beieinander sind, wie es ja auch in der wirklichen Welt durchaus manchmal der Fall ist und so. Also ja, hat mir richtig gut gefallen und deswegen werde ich dann wohl Teil 2 und 3 leider auch lesen. Ich habe allerdings inzwischen irgendwo gelesen, dass es schon 6 Bücher davon gibt.
Ja, ich habe jetzt mal gerade mal parallel geguckt. Auf Deutsch heißt es wohl Die Kriegsklingen. Klingenromane 1. Und,
hätte mich jetzt tatsächlich, also auf Deutsch überhaupt nicht abgeholt.
Macht mich jetzt auch auf Englisch nicht an, aber egal. Also jeder wie er möchte. Ein Barbar, ein Inquisitor und ein Magier kämpfen um das Schicksal ihrer Welt.
Genau, so in der
Richtung. Steht übrigens Buch 1 von 10. In einer düsteren Welt, die von Kämpfen gezeichnet und von Magie durchdrungen ist, lebt es sich besser als Held oder Magier. Alle anderen müssen sehen, wo sie bleiben. So auch Inquisitor Glockta, dessen eigene schmerzvolle Vergangenheit ihn daran hindert, seine Feinde grausam zu verfolgen. Oder Barbarenkrieger Logen Neunfinger, der eigentlich die Nase voll von Schlachten hat und dem die Größte noch bevorsteht, als er auf den alten Magier Bajas trifft, der ganz eigene Pläne verfolgt. Also für mich klingt das nach lupenreiner High-Fantasy, ehrlich gesagt.
High-Fantasy wäre tatsächlich, wenn die hehren Helden unterwegs wären, aber da du es hier nur mit irgendwelchen verkrachten Existenzen zu tun hast, heißt es da dann als Gegensatz dazu Low-Fantasy.
Okay, also ich dachte einfach High, also das ist eher so eine Gradanzeige an Fantasy-Maß ist.
Das dachte ich auch erst, aber
okay, again what learned. Ja, cool. Also wir werden das in die Shownotes packen, falls es noch andere so Menschen mit abseitigen Geschmäckern gibt, wie du einer bist. nein, natürlich nicht. Ich hatte noch ein anderes Hörbuch, das habe ich tatsächlich schon fertig gehört. Das ist eher so ein Sachbuch oder wie man so neudeutsch sagt, ein Memoir. Ja.
Okay.
Das ist von André Wirsig und heißt Ein Mann des Meeres. Und ja, 6 Jahre brauchte André sich, bis er als erster deutschsprachiger Athlet die physisch und mental anspruchsvollste Herausforderung des Freiwasserschwimmens bewältigte, Ocean 7. In Ein Mann des Meeres erzählt der Paderborner von seinen Abenteuern im Ärmelkanal, in den Meeresstraßen vor Hawaii und Schottland, in Kalifornien, Japan, Neuseeland und Gibraltar. Das ist dann mal, wirklich für mich ungefähr genauso unvorstellbar wie High und Low und Middle Fantasy. aber echt hardcore. Also das ist wirklich
alter Schwede,
ja. Da also muss man schon sagen, der kann was. Also sehr, sehr beeindruckend. Und er erzählt halt einfach da, gibt es auch nur als Hörbuch, und er erzählt da seine Abenteuer, was er so erlebt hat. Also sehr eindrucksvoll und spannend.
Okay. Spricht er oder liest er das dann auch selbst?
Ja. Also er spricht es selbst. Also es ist jetzt nicht so, dass er das irgendwie so deklamiert und vorliest. Also er wird schon irgendwie ein Skript haben, aber Es ist eher so, es klingt eher so, als hätte ihm jemand Fragen gestellt und er beantwortet es dann. Also es ist mehr oder weniger schon freie Rede, aber jetzt nicht so ein Gestammle, wie wir es hier immer machen. Sondern schon ein bisschen besser.
Ja, sehr cool.
Also das kann ich wirklich empfehlen. Also wenn man auf auch abseitige Dinge steht, dann kann man sich auch das mal reinziehen. Also wir haben heute wirklich eine ziemlich breite Palette abgefrühstückt. Ja, kann man also, nicht anders sagen.
Wollen wir jetzt noch was anderes abfrühstücken und erzählst du dazu die zotige Überleitung?
Die habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Es ging
war mir klar. Deswegen habe ich nochmal drauf hingewiesen.
Ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr. Ich hatte irgendwas mit den Klöten meines Hundes zu tun, aber ich kriege jetzt wirklich nicht mehr hin, wie das mit dem, was wir gleich sonst besprechen, zu tun haben könnte. Ja. Aber es war mir vorhin, war es wirklich total logisch. Weiß es nicht.
Na dann.
Anyways, ja. Vielleicht, weil auch ein Erdel vorkommt, aber der kommt ja in der Szene gar nicht vor und ich habe es ausnahmsweise schon mal gelesen. Ja. Liebe Leute, jetzt müsst ihr wieder ganz stark sein, also alle, die keinen Bock mehr auf unseren Krimi haben, ja, dann könnt ihr euch jetzt verabschieden. Alle anderen, die Bock drauf haben, können noch da bleiben, weil es gibt ein wunderbar grandioses, saulustiges Kapitel von Christian Rabe. Ich habe es gestern gelesen und habe wirklich unfassbar gelacht.
Ich bin gespannt, Brace ob for ich Impact. Das jetzt... Deswegen jetzt.
Yep.
Spoiler-Alarm. Weiterhören auf eigene Verantwortung.
Jawohl. Wir sind bei Kapitel 27, wenn man das Kapitel nennen kann, angelangt. Und wenn ihr euch möglicherweise noch erinnert, hatten wir ja in 25 und 26 eine quasi parallele Handlung, in der Granny zu Hause bei Jonah versucht, ja, das Manuskript, ja, in dieses Manuskript einzutauchen, um da irgendwelche Erkenntnisse rauszukriegen, während Jonah versucht, ihre eigenen Ermittlungen unter anderem bei ihrem Chef und in dieser Handschuhmanufaktur dann durchzuziehen, dann aber quasi von Granny nach Hause gerufen wird, beziehungsweise von Hamish, dem Saugroboter, dessen sich Granny bedient, um Jonah nach Hause zu rufen, denn es ist jemand da und sie befürchtet natürlich, dass der, wenn er dieses Manuskript irgendwann da sehen sollte, es dann mitnimmt und dann hätten sie ja, wenn er nichts hier kommt. Und genau da setzen wir jetzt ein, nämlich in dem Moment, wo Granny den Saugroboter an den Start bringt.
Ja.
Attacke! Rief Granny in Gedanken, während Hamish, langsamer als ihr lieb war, den Weg ins Wohnzimmer einschlug. In diesem Moment wurde ihr der Fehler in ihrem Plan bewusst. Solange sie sich in Jonas Saugroboter befand, konnte sie durch sein infernalisches Getöse nichts von dem hören, was sich um sie herum abspielte, und auch nur das sehen, was seine Kamera ihr an Bildern lieferte. Und das war erschreckend wenig, denn es deckte nur den Bereich von etwa 2 Metern vor dessen Saugöffnung und bis zu einer Höhe von 50 Zentimetern über dem Boden ab. Also konnte sie nur ein paar von schwarzem Stoff bedeckte Beine in Outdoor-Stiefeln erkennen. Allerdings standen diese relativ still am anderen Ende des Raumes vor dem Sessel, auf dem sich Alistair versteckt hatte. »Alistair, mein Schatz, bist du in Sicherheit?« Keine Antwort. »Wehe diesem Unhold, wenn er ihm etwas angetan hat!« Granny trieb Hamish zur Eile an und knallte kurz darauf gegen einen der Stiefel, der sofort zurückzuckte. Dann hob er sich, doch Granny reagierte instinktiv. Sie ließ den Roboter eine Vierteldrehung vollführen und mit Höchstgeschwindigkeit aus der Gefahrenzone fahren, wo sie ihn zurückdrehte, um wieder etwas erkennen zu können. Die Stiefel waren beide auf sie ausgerichtet und einer davon setzte an, einen Schritt zu tun. Doch in diesem Augenblick schoss ein schwarzer Schatten um sie herum und machte auf der Rückseite einen Satz nach oben. Die Beine begannen zu zucken, als wäre dem Schuft nach einem spontanen Tänzchen zumute. Aber Granny war klar, dass Alistair die Ablenkung genutzt hatte, um den Bösewicht anzuspringen. Und sie konnte sich noch gut daran erinnern, wie unangenehm es sich selbst vollkommen bekleidet anfühlte, wenn eine Katze sich mit ihren ausgefahrenen Krallen an einem hochzog. »Nimm das, du Schurke«, dachte sie und ließ Hamish ein weiteres Mal gegen dessen Beine knallen. Er griff diesmal aber sofort danach die Flucht in eine andere Richtung. Minuten, die sich für Granny wie Stunden anfühlten, vergingen, während sie einander kreuz und quer durch den Raum jagten. Mal konnte Granny sich und Hamish gerade noch vor den mit Wucht niederfahrenden Stiefeln retten, indem sie sich unter das Sofa flüchtete. Ein anderes Mal gelang es ihr fast, den Schwarzgekleideten zu Fall zu bringen, als sie den Rand des flüchtenden Saugers mit der Fußspitze erwischte. Aber dieser finstere Mann blieb erschreckend hartnäckig. »Wie lange hält eigentlich die Batterie in so einem Gerät?«, schoss es ihr mit einem Mal durch die Gedanken. »Und was geschieht, wenn sie leer ist, bevor wir den Unhold in die Flucht geschlagen haben?« »Verflucht sollst du sein«, dachte sie verzweifelt. Oder hatte sie laut gesprochen? Sie musste es wohl getan haben, denn das, was der Lautsprecher des Saugroboters daraus machte, hatte eine durchschlagende Wirkung. Der eben noch zu einem Tritt erhobene Fuß des Fieslings fiel herunter, als hätte er zu einer Marionette gehört, dessen Fäden durchtrennt worden waren. Dann aber kam erneut Leben in ihn und auch in den anderen Fuß. Doch ihre Bewegungen waren nicht gegen sie oder Alastair gerichtet, sondern trugen ihren Besitzer zur Terrassentür und hindurch, bis er aus Grannys Blickfeld vollends verschwand. »Haben wir es geschafft, Alastair? Alastair? Alastair?« »Ah, endlich kann ich dich wieder hören«, kam es von ihrem Kater, und Granny meinte in seinem Tonfall tatsächlich so etwas wie eine Erleichterung zu vernehmen. »Hast du eine Idee, warum du meine Gedanken nicht wahrgenommen hast? Sonst hat das doch funktioniert.« »Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich von diesem widerlichen Katzenfeind abgelenkt.« In diesem Moment krachte es hinter ihnen laut und beide fuhren herum. Die Vordertür war aufgesprungen und durch sie kam nun Jonah mit einem Knüppel in den hoch erhobenen Händen hineingestürmt und rief, »Okay, was auch immer du hier drin tust, lass es...« »Oh, gut, dass du da bist, Liebes, aber wir konnten den Missetäter bereits mit vereinten Kräften in die Flucht schlagen.« Jonah ließ den Knüppel sinken und schmunzelte. »Du bist wirklich da drin, Granny? Na, da wäre ich an seiner Stelle auch getürmt.«
Kleiner Hinweis, weil es bietet sich ja gerade an, also ist großartig, aber wenn Jonah mit dem Knüppel in der Hand reinkommt, sie kommt ja nicht alleine, sie hat ja ihre Bestie dabei.
Ja, und das ist mir in dem Moment leider auch erst hinterher eingefallen. Da müssen wir
den müssen wir einbauen.
Ja. Da muss dann noch Freddy rein.
Da muss Freddy rein, weil geht nicht ohne, weil der lässt. Genau, da muss Freddy rein. Notier dir das mal.
Genau. Ups, nee. Genau. Habe ich jetzt erstmal. Also muss ja einfach bloß, dass er da quasi ebenfalls wie eine Kanonenkugel reinstürmt und das sind zwei Sätze und dann ist er auch dabei sozusagen.
Genau.
Ja. Gut, also, du hast recht.
Untermordsmäßig im Getöse. Ja.
Richtig. Eine halbe Stunde später hatte Jonah das Chaos halbwegs beseitigt, das die Kampfhandlungen in ihrem Wohnzimmer hinterlassen hatten, und beide Türen fest geschlossen. Währenddessen hatten sie sich gegenseitig grob auf einen gemeinsamen Wissensstand gebracht. Nun saß die Reporterin in ihrer Küche und hatte eine dampfende Tasse Tee vor sich abgestellt, direkt neben ihr Handy, das sie wieder im Kameramodus an eine Box gelehnt hatte, aus der sie sich in diesem Moment ein Stück Shortbread nahm.
»Du warst tatsächlich in Manderly?«, fragte sie kauend.
»Oh ja, das war eine wirklich außergewöhnliche Erfahrung und ganz anders, als ich es mir beim Lesen früher immer vorgestellt hatte.«
»Wahnsinn.
Aber bringt uns das weiter?« »Das vielleicht nicht, aber ich bin mir sicher, dass uns die Widmung auf die richtige Spur bringt.« »Und wie genau?«, wollte Jonah wissen und trank einen Schluck Tee.
»Mir ist gerade aufgefallen, dass es einen Umstand gibt, der diese Widmung mit dem Unhold verbinden könnte, der für all das verantwortlich ist, was passiert ist.«
»Okay, was denn?«
»Ein Fluch. Daphne du Maurier hat in ihrer Widmung etwas von einem Fluch geschrieben. Und als ich vorhin befürchtete, in dem Kampf nicht die Oberhand bekommen zu können, habe ich laut geflucht. Genau in diesem Moment hat der Finsterling die Flucht ergriffen.«
»Oha, da könnte echt was dran sein. Und wie geht der Fluch?
Wie meinst du das?«
»Na, hast du mitbekommen, wie dieses Dienstmädchen den Fluch ausgesprochen hat, als du in die Geschichte getaucht bist?«
Tatsächlich nein, gab Granny überrascht zurück. Warum eigentlich? Warum das denn? Nahm die Reporterin ihren Gedanken auf. Ich habe keine Ahnung, aber doch habe ich das Gefühl, dass wir uns damit unbedingt weiter beschäftigen sollten. Jonah nahm noch einen Bissen vom Shortbread und tippte mit den Fingern ihrer Linken gegen die Tasse, die sie in der Rechten hielt. Aber wie? Nun, wir könnten noch einmal zusammen das Manuskript durchgehen. Granny bemerkte, dass Jonah etwas sagen wollte, redete aber einfach weiter. Dieser Film, in den ich geraten bin, war nun ja ein Film. Da war kein Text. Erst zum Schluss habe ich die Widmung als Text wahrgenommen, wahrscheinlich weil er eben nicht zur eigentlichen Geschichte gehört. Klingt plausibel. Na, dann mal los. Sie stand auf und holte den Schuber von der Arbeitsplatte. Einen Moment lang stand sie unschlüssig im Raum herum, dann schnappte sie sich auch das Handy und ging ins Wohnzimmer. Dort räumte sie den Couchtisch frei, holte die Blätter hervor und breitete sie darauf aus. »Ich steck dich hier in die Brusttasche meiner Bluse, dann kannst du sehen, was ich auch sehe, wenn ich die Seiten durchblättere.« »So machen wir das«, freute sich Granny. Jonah nahm sich die erste Seite und überflog sie. »Hier ist schon mal nix. Ich denke, dass du nicht jede Seite für mich kommentieren musst. Wir schauen einfach gemeinsam darauf und wenn eine von uns etwas bemerkt, dann meldet sie sich.« »Alles klar«, bestätigte die Reporterin und nahm sich die nächste Seite. Minutenlang herrschte Schweigen zwischen ihnen, während Jonah mit zunehmender Geschwindigkeit blätterte. »Da«, rief Granny, etwas lauter als eigentlich beabsichtigt, denn als die Reporterin eine Seite auf den Stapel der Kontrollierten legte, hatte sie auf der dadurch oben liegenden etwas erkannt. Jonah zuckte zusammen und ließ die Seite, die sie in der Hand hielt, fallen. Doch sie kümmerte sich nicht weiter darum, denn nun hatte anscheinend auch sie gesehen, was Granny sah. Mitten auf der Seite war ein großer Teil mit Bleistift durchgestrichen und seitlich mit einem Kommentar in einer anderen Handschrift versehen. Trotzdem war der Text deutlich zu erkennen. Während Jonah einige der Zeilen las, sprach sie sie halblaut aus, anscheinend ohne es selbst zu merken. »Gar mächtig sei der Fluch von mir, kein männlich Spross gegeben dir, des Same fruchtbar, des Stamm viril, des Sinn wir stark noch her sein Ziel. Wird kommen die Zeit, und du sollst sehen, dein Name wird zu Staub vergehen.« Ein Hustenstreck schreckte Granny auf, dann wackelte das Bild, das sie sah, heftig. Jonas Stimme war bei den letzten Worten, die sie sprach, immer heiserer geworden. Nun war sie offensichtlich aufgesprungen und lief in die Küche, wo sie sich heftig atmend ein großes Glas mit Wasser volllaufen ließ und es sofort danach in großen Schlucken austrank. Danach ließ sie sich mit einem Keuchen auf den Küchenstuhl fallen und stellte ihr Handy wieder so, dass Granny sie sehen konnte. Und das, was sie sah, jagte ihr einen ordentlichen Schreck ein. Die junge Frau war kreidebleich und es wirkte sogar so, dass ihr die Haare regelrecht zu Berge standen. »Kind, was ist denn los?« rief sie. »Ich...« »Das...« stammelte Jonah. Sie schluckte heftig und fuhr sich mit den Händen über ihre Oberarme. »Hast du das auch gespürt?« »Ach, vergiss es, ich...« »Egal. Und was hast du gespürt, Liebes?« »Die Worte, sie wirkten wie mit Energie aufgeladen. Ich hab am ganzen Körper Gänsehaut.« »Dann haben wir wohl den Fluch gefunden.« »Das kannst du laut sagen. Und was machen wir jetzt draus?« »Ich denke, wir sollten den Text auf Hinweise untersuchen, an wen sie in Wirklichkeit gerichtet waren.« »Was? Nein, das lese ich nicht nochmal.« »Aber ich bin mir sicher, dass sie eine Spur darstellen und du hast leicht reden«, wurde sie von der Reporterin unterbrochen. »Du musst die Wirkung auch nicht am eigenen Leib spüren.« »Und das musst du auch nicht. Lass es uns versuchen, die Worte nicht laut zu lesen. Vielleicht hilft das.« Jonah gab einen Laut von sich, halb stöhnen, halb schnauben. Doch dann erhob sie sich langsam. »Okay, aber dafür brauche ich was Stärkeres als Tee. Immerhin ist es irgendwo auf der Welt bestimmt schon nach 17 Uhr.« Sie stand auf, schlurfte wieder ins Wohnzimmer und nahm sich ein Glas, in das sie sich einen ordentlichen Schluck Brandy einschenkte, bevor sie sich zurück an den Couchtisch setzte. »So, Dann lass uns mal sehen, begann Granny in geschäftsmäßigem Ton, mit dem sie der Reporterin eine Ruhe vermitteln wollte, die sie selbst nicht empfand. Die erste Zeile ist klar. Stimmt. Dann jetzt also die nächsten. Zeile 2 bis 5 gehören zusammen und bedeuten auf jeden Fall was mit Impotenz, warf Jonah ein. Tatsächlich? Fragte Granny, als ob sie dies nicht bereits selbst geahnt hatte. Immerhin schienen ihre Lebensgeister wieder geweckt zu sein. Natürlich, gab die Reporterin mit einem Anflug ihres typischen Schwungs zurück. Ein unfruchtbarer Samen, ein viriler Stamm. Jonah gluckste, bei dem kommt nur heiße Luft und ein Entschuldigungszettel. Du bedienst dich einer blumenreichen Sprache, aber nichtsdestoweniger stimmt es auffallend. Und dieser bedauernswerte Tropf ist nicht nur irgendwer, sondern ein, nein, sogar jeder Spross einer Familie. Männlich. Oh ja, und weißt du, was das bedeutet? Nein, gab Jonah in überrumpelt klingendem Tonfall zurück. Dass sich daraus folgerichtig die letzten beiden Zeilen ergeben. Na klar, sagte die Reporterin nach einer kurzen Weile des Überlegens, wenn in einer Familie alle männlichen Kinder impotent sind, können sich die weiblichen Nachkommen zwar fortpflanzen, aber sie nehmen der Tradition nach immer den Namen ihres Ehegatten an. Und der Name, Familienname, vergeht zu Staub. Das ist zwar sonst nicht mein Jargon, aber krass. Auf diese Art und Weise muss der Stammvater dieser Familie über Jahre sogar mit ansehen, wie dies geschieht. Was für ein Fluch! Jonah gab einen leisen Pfiff von sich. In diesem Moment bewegte sich ein Puzzleteilchen in Grannys Kopf an einen anderen Platz und sie rief, Len Pellin! Was? Len Pellin, natürlich Len Pellin, Len... Granny, hast du einen Schlaganfall? Rief nun Jonah und schaute sie mit aufgerissenen Augen an. Ja, liebe Leute, und da habe ich jetzt, war ich der Meinung, das Heft dieser Geschichte wieder an Kari zu übergeben. Nope. Und ich bin mal gespannt, was sie dazu sagt.
Klares Nein. Also ich finde dieses Kapitel großartig, aber ich müsste dann an einer anderen Stelle einsteigen, ja, weil ich bräuchte, oder du musst mir jetzt signifikant Kontext liefern, damit ich...
Also oder ich kann
erfinde
das,
einfach selbst was.
Nee, ich kann das quasi gerne probieren. Also es ist so, während Granny in ihrem Kapitel in diese Geschichte eingetaucht war und hin und her und tralala und dann hinterher die Widmung gelesen hat, hat sie selber sich ja auch dran erinnert, dass sie ja irgendwo mal mit ihrer Mutter wo war. Und versuchte auf den Namen zu kommen und sie kam immer bloß auf Len. Und dann ist sie abgelenkt worden von dem Menschen, der ja eingedrungen ist. Und deswegen hat sich das erstmal in ihren Hinterkopf bewegt und nun im Zusammenhang mit diesem Fluch und so weiter und so fort ist ihr jetzt plötzlich der Name dieses Männers in den Sinn gekommen, der nämlich Len Pellin Manor ist. Und dieses Herrenhaus liegt also irgendwo zwischen den mehr oder weniger malerischen Örtchen Lanreath und Pellant. Und deswegen habe ich dieses einfach so zusammengesetzt, weil ich wollte jetzt kein existierendes Herrenhaus nehmen. Und habe deswegen auf der Karte in der Nähe von Foyma so ein bisschen geguckt. Und da gibt es diese zwei kleinen, weiß ich nicht, ob das irgendwie bloß so Marktflecken oder was auch immer sind, aber da könnte womöglich auch irgendwo mitten in der Gegend so ein Herrenhaus stehen. Und ich habe einfach mal festgelegt, dass also die Familie de Montfort da sitzt. Und wir hatten ja letztes Mal quasi eben diese Zusammenhänge, jetzt aus denen sich auch dieser Fluch ergibt, dann auch festgelegt. Also dass quasi sowohl, jetzt muss ich da selber noch mal gucken, dass also der Sohn des von Grannys Mutter tatsächlich, die ja dieses Dienstmädchen da war und sich ja mit Daphne
Der Sohn von Grannys Mutter wäre Grannys Bruder.
Der Sohn des Sätzen eingemacht, nur dass die keinen Sinn zusammen machen. Also der Sohn des Hauses de Montfort Dufour, dessen Vater von Grannys Mutter verflucht wurde.
Ja.
Ja, weil sie ja rausgeschmissen wurde und so weiter und so fort. Der ist letztendlich derjenige gewesen, den Granny selbst auf diesem einen Mal, wo sie da in Llanpellyn Manor mit ihrer Mutter war, zu irgendeiner Seance oder hast du nicht gesehen, den hat sie im Prinzip, das haben wir ja früher in der Geschichte schon mal gehabt, dass sie da irgendwas erzählt hat, eben wegen dieses Kindes, was ein bisschen jünger als sie war und diesen außergewöhnlich langen Ringfinger hat. Mhm. Ja, weshalb sie ja so sowieso schon irgendwie in die Richtung überlegt hatten, nur eben nicht mehr wussten, wo es war. Und jetzt wissen sie dadurch, wo es ist. Also wo zumindest die Möglichkeit besteht, dass also jemand quasi mit einem eben solchen langen Ringfinger jetzt vorhanden ist, der aus irgendeinem Grund und vermutlich wegen dieses Fluches. Wir könnten jetzt überlegen, ob es so ist, dass tatsächlich entweder in diesem Manuskript selbst auch noch ein bisschen was mehr drin steht über dieses Thema Fluch oder sie jetzt tatsächlich doch noch mal zu Granny ins Cottage fahren und das Kompendium holen, was ja jetzt, wenn dann Granny dabei ist, auch sich holen lassen müsste. Da müssen wir jetzt nicht erst noch irgendwie was konstruieren, weil Granny kann das ja sehen und dann wird es wahrscheinlich Jonah auch sehen können. Damit legen wir mal fest. Ja. Und dann kann sie das nehmen. Und in dem Moment, wo sie das nimmt, ist sie dann auch berechtigt und hast du nicht gesehen. Und dann können sie da drin ja irgendwie Sachen eruieren. Und dann wird da vielleicht auch irgendwo dieser Fluch erwähnt. Vielleicht ist da sogar eine Liste aller von ihr ausgesprochenen Flüche oder so. Und dann gibt es da auch irgendwo so eine Info, wie man den zum Beispiel ungeschehen machen könnte.
Wenn man das denn wollte.
Und also angesichts der Tatsache, dass da jemand jetzt sogar vor Mord nicht zurückschreckt, wäre ich jetzt an Grannys Stelle eher nicht so, dass ich denen das geben würde. Aber schauen wir mal. Ich denke bloß, wir sind damit jetzt natürlich der Ermittlung, haben wir einen wesentlichen Schritt nach vorne verholfen, weil Jonah könnte jetzt erstens nochmal mit weiteren Informationen über den möglichen Träger nochmal in diese Manufaktur gehen. Das wäre eine Variante. Sie könnte eventuell, wenn sie dann Sam doch nochmal findet, ihn auch nochmal befragen und könnte dabei dann vielleicht von ihm zähneknirschend oder mit zerknirschter Miene erzählt bekommen, dass sowohl Sam als auch der Ronald de Montfort als auch der Eden zu einem Gentleman's Club gehören und deswegen Sam eben aus der, weiß ich nicht, er wollte sich so ein bisschen aus der ganzen Thematik rausnehmen, weil er möglicherweise den Missetäter überhaupt auf die Spur von Granny gebracht hat. Ja, also das wären jetzt alles so Sachen, die ich tatsächlich eher in der Tätigkeit von Jonah verorte und deswegen war auch so ein bisschen die Idee, Mensch, das wäre ganz günstig, wenn jetzt hier tatsächlich der Schnitt wäre, zumal gerade eben jetzt diese letzten zwei Dings mit dem Schlaganfall oder nicht, jetzt über einen Kapitelwechsel ja wieder so einen netten quasi Cliffhanger ausmachen.
Okay. Ja.
Also.
Toll.
Naja.
Ja, nee, es hat Hand und Fuß.
Genau. Also, wisst ihr, es ist doch im Prinzip so, du kannst jetzt wieder schön ins Unreine quasi schreiben, mit dem grundsätzlichen, intuitiven Wissen, was da außen rum ist. Und da kommt bestimmt ein cooles Kapitel bei raus.
Ja, ich fürchte auch. Also, ich habe die ganz starke Tendenz, dass Jonah jetzt beschließt, ins Cottage zurückzukehren. Die wollte ja schon immer dieses Kompendium haben. Und sie hat also wirklich den Riecher, weil der Handschuhladen, da war sie ja und da war sie ja kurz davor, einen Durchbruch zu haben, als dann dieser Alarm kam. Ja. Das heißt, da kann die jetzt erstmal nicht zurückgehen. Vor allen Dingen, wenn sie es jetzt eigentlich schon wissen und irgendwie
Stimmt, vielleicht erzählt es ja dann sogar Sam noch. Dann wäre auf die Art und Weise die Information dann auch raus, dass es diesen Gentleman's Club halt gibt und wer dabei ist und so. Und ja.
Ich habe nur im Moment noch überhaupt keine Ahnung, wo sich der Sam aufhält.
Das ist doch die beste Voraussetzung für dich.
Ja, ich weiß, wie sie ihn findet und ja. Na gut, ja. Also irgendwann werde ich dazukommen und das zu unterschreiben und dann werden wir weitersehen.
Genau.
Also idealerweise vor der nächsten Plotfolge.
Ja, macht irgendwie Sinn, aber die ist ja dann wahrscheinlich erst im April, oder? Wenn wir quasi.
Die ist laut unserem Redaktionsplan, bin ja so stolz auf diesen Redaktionsplan, demnach wird es dann Folge 120 sein, nominell, die am 9. April dann online geht. Ja.
Jo, dann haben wir da nicht nur wieder einen neuen Kalenderspruch, sondern eine neue Plotfolge. Hurra.
So ist es. So ist es. Nee, also ich krieg das hin irgendwie.
Sehr schön.
Also ich bin sehr optimistisch. Und jetzt haben wir doch schon wieder hier diese ganze Sache wieder ordentlich rumgekriegt, oder? Ja. Haben wir eine Stunde? Oder sind wir
haben
eine Stunde?
Die Stunde noch nicht ganz und das ist ja ideal
ist ja
für uns. Wir haben
ja.
Also so mal wieder den Vorsatz auch umgesetzt.
Ja, also haben wir jetzt, glaube ich, schon zweimal geschafft in diesem Jahr.
Huha.
Wenn nicht gar dreimal.
Dann kann ich ja jetzt wieder ein ultra lange Outro hier laufen lassen.
Genau. Und ich bin jetzt dann schon mal irgendwie in Meditationsstellung und denk mal drüber nach, was da jetzt noch passieren könnte.
Genau, so ist das nämlich.
Ach, die arme Jonah. Also ich muss ehrlich sagen, also wirklich, mach mal das Outro nochmal aus. Ich bin noch nicht ganz fertig.
Das geht über eine Minute.
Ich weiß aber nicht, ob ich so schnell fertig sein werde mit dem Erzählen. Ja. Ich finde, dass die Jonah, die hat da in dieser Geschichte echt, also ich meine, gut. Granny hat natürlich die echte Arschkarte gezogen, weil sie tot ist. Aber Jonah, mal abgesehen von diesem mittleren Kollateralschaden, finde ich, hat Jonah schon auch echt hart erwischt jetzt hier in dieser Story.
Ich verstehe, was du meinst. Und das Schlimmste wird ja sein, dass es letztendlich auch ihr obliegen wird, den Showdown durchzuführen in Persona.
So ist es wohl.
Uiuiui.
Uiuiui. Wir werden sehen. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.
Und tschüss.
Und es ist immer noch nicht vorbei.
Mein Gott. Das war aber schon wieder was von Drachentöten.
Nein, das ist Prärie.
Ach so.
Siehst du nicht, wie Utah...
Präriedrachen. Gibt's eigentlich so Western High Fantasy mit Drachen in der Prärie? Das wäre ja mal was. Das wäre auch ein interessantes Subgenre.
Es gibt irgendwie so einen Western und Cthulhu Kombination.
Macht's gut. Wahnsinn. Tschüss.